ihr lieben Geschwister. Ich freue mich sehr, dass ich heute Nachmittag bei euch sein darf. Ich freue mich, dass wir wieder mal Gemeinschaft haben dürfen. Ja, ich bin immer dankbar für jede Gemeinschaft der Heiligen, für jede Gemeinde, in der noch treue Gläubige dem Herrn nachfolgen. Es werden weniger. Wir leben in einer schwierigen Zeit, das muss man sehen, aber das ist kein Grund zur Entmutigung. Ja, wenn wir heute Nachmittag dieses Thema, soll die Gemeinde die Welt verändern haben, dann gehört es in diesen Bereich Auseinandersetzung mit Endzeitverführungen. Nicht jeder findet es so besonders erbaulich und vordergründig, ist es das vielleicht auch nicht. Aber in der heutigen Zeit ist es dennoch wichtig, dass wir uns immer wieder auch damit auseinandersetzen, was wird hier an Verführungsbestrebungen, Verführungstendenzen ausgebrütet, wie versucht der Feind, die Gemeinde auch von ihrem eigentlichen Auftrag abzulenken. Und das ist eigentlich auch das Problem, was wir haben, wenn wir dieses Thema betrachten. Es geht da um Dinge, die im Grund ziemlich alt sind, Lehren des sogenannten sozialen Evangeliums, die eigentlich schon fast 100 Jahre und länger in der liberalen Christenheit ausgebrütet werden. Das Neue ist daran, dass sie inzwischen unter den Evangelikalen und auch unter ehemals bibeltreuen Kreisen angekommen sind. Und so finden wir heute immer wieder Parolen in den verschiedensten Kreisen, Gemeinschaftsbewegung, Brüderbewegung, freie Gemeinden, wo es heißt, wir müssen uns sozialpolitisch engagieren. Wir müssen dafür sorgen, dass wir eine bessere Welt haben. Wir müssen die Welt verändern. Wir müssen politisch werden. Wir müssen uns um den Umweltschutz kümmern. Friede und Umweltschutz und Nachhaltigkeit, solche Dinge, Bewahrung der Schöpfung. Das, was also die liberalen Kirchentage in den 70er, 80er Jahren verkünden, das verkündigen die Evangelikalen heute. Mit etwas Verspätung. Und sie stellen es dar als die allerneueste Erkenntnis, die ihnen Gott scheinbar gegeben hat, was heute Not tut. Und da wollen wir uns mit Gottes Hilfe heute Nachmittag drüber ein bisschen auseinandersetzen. Neue Gemeindebewegungen, Missionskonzepte, missionale Gemeinde, gesellschaftsrelevante Gemeinde, lauter Fremdwörter, lauter lateinische theologische Ausdrücke. Ich finde es ganz furchtbar, aber ich muss euch ein paar leider heute Nachmittag so ein bisschen weitergeben. Ja, solche Thesen, dass die Evangeliumsverkündigung eigentlich nicht das Allerwichtigste ist, sondern das sozialpolitische Engagement, dass man gar kein Recht hätte, das Evangelium den Armen zu verkündigen, wenn man nicht zuvor ihre Armut beseitigt hätte und sich politisch und sozial engagiert hätte. Die Gemeinde soll die Gesellschaft transformieren. Das sind so diese Thesen, die man heute hört. Und dann gibt es neue Gemeindebewegungen, die gründen sogenannte organische Gemeinden oder kulturrelevante Gemeinden, City Churches. In Frankfurt gibt es allein 3 oder 4 solche Gründungsprojekte von missionalen City Churches. Also das kann man nicht mehr auf Deutsch sagen, sondern früher hat man Stadtmission gesagt, und jetzt heißt es City Church, damit das auch die postmoderne, jüngere Generation entsprechend erreicht. Ja. Also viel Theologen, Latein und Englisch heute, tut mir leid. Ja, dann gibt es neue Lehren auch im Bereich der Mission und das hat mich auch sehr erschreckt. Da ist die Rede von einer sogenannten Kontextualisierung des Evangeliums. Und Kontext, das ist eigentlich das, was um den Text herum ist, der Textzusammenhang. Und Kontextualisierung ist aber ein liberal-theologischer Fachbegriff dafür, dass man das Evangelium verändert, sodass es in eine entsprechende Religion oder Kultur hineinpasst. Wir haben das vielleicht am ehesten schon mal gehört, wer da wach die Dinge verfolgt in Bezug auf die Mission unter Muslimen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, dass also immer mehr Berichte gibt von Bewegungen unter Muslimen, die sich weiterhin Muslime nennen, die weiterhin diese Gottheit Allah anbeten und in die Moschee gehen und trotzdem sagen, ich bin ein Jesus-Nachfolger. Ich glaube an Jesus. Und das ist im Grund die Folge genau von dieser Kontextualisierung, dass nämlich aus meiner Sicht liberal gewordene, abgefallene Missionsexperten sagen, wir müssen das Evangelium an den Islam, an den Hinduismus, an den Buddhismus anpassen, sodass die Gedanken dieser Religion aufgenommen werden in das Evangelium, sodass es den Leuten nicht fremd vorkommt, sondern vertraut. Das führt zum Beispiel bei dieser angepassten Evangelisation unter Muslimen dazu, dass man den Herrn Jesus nicht mehr als Sohn Gottes verkündigt und Gott nicht mehr als Vater, sondern da werden ganz andere, für Muslime akzeptable Begriffe verwendet, angesichts der Tatsache, dass also für einen strengen Muslim der Gedanke, dass Gott einen Sohn haben könnte, völlig undenkbar ist und anstößig ist, hat man einfach die Bibeln verfälscht und hat das Zeugnis der Bibel, dass Gott der Vater unseres Herrn Jesus Christus ist, dass der Herr Jesus Christus der Sohn Gottes ist, einfach weggelassen. Ja, da wird Jesus Christus nur noch als Prophet oder als Geliebter bezeichnet, ja, als einer, der Gott nahe ist, aber nicht mehr als Sohn. Und im Grunde ist es Abfall vom Glauben. Im Grunde ist es ein falsches Evangelium. Aber man sagt ja, dadurch bekommt man Erfolg. Viele Muslime wenden sich diesem falschen Jesus zu. Diese Leute sagen zum Beispiel, ja, wir brauchen gar nicht die Bibel, um das Evangelium zu verkündigen. Wir verkündigen Jesus aus dem Koran. Und diese falschen Missionare sagen, der Koran ist auch eine göttliche Offenbarung, nur noch nicht vollständig. Die muss noch ein bisschen ergänzt werden. Dabei ist der Koran, gerade was den Herrn Jesus angeht, voller Verdrehungen und voller unbiblischer falscher Zeugnisse. Ja, nach dem Koran ist der Herr Jesus nicht am Kreuz gestorben, er hat sein Blut nicht vergossen, es gibt keine Erlösung in dieser Religion der Werksgerechtigkeit. Und was da also passiert, ist ein Mischmasch, ein Verschnitt von heidnischer Religion und Christentum. Und das ist eigentlich eine Katastrophe. Und deswegen bin ich erschrocken, das machen heute evangelikale Missionsgesellschaften. Vor allen Dingen charismatisch angehauchte Missionsgesellschaften wie Jugend mit einer Mission, Frontiers und andere betreiben im großen Umfang die Anwerbung von sogenannten muslimischen Jesusjüngern oder messianischen Muslimen, die im Islam bleiben. Und das ist im Grund Verrat am Evangelium, Verrat an dem Herrn Jesus. Also hier geht es nicht um irgendwelche Schönheitsfehler und um irgendwelche nebensächlichen Probleme, sondern es entwickelt sich mitten unter den Evangelikalen eine Bewegung, die im Grund hinzielt auf eine völlige Verfälschung des Christentums, auf den Abfall vom Glauben und eine massive endzeitliche Verführung. Und das ist mir so bewusst geworden, die Speerspitze dieser Bewegung ist die Emerging Church. Davon habe ich ja schon mal auch was gesagt und habe auch schon ein Buch drüber geschrieben. Aber mir ist bewusst geworden, dass eben unter dem Stichwort missionale Gemeinde viel weiter über den Rahmen der emergenten Bewegung hinaus da Evangelikale verführt werden. Und viele Gruppen, die missionale Irrlehren verbreiten, würden sich nicht als Emerging Church bezeichnen, sie gleichen dem Ganzen aber wie Zwillingsbrüder. Ja, also das ist ganz, ganz ähnlich und da werde ich nachher noch drauf kommen, gekennzeichnet durch bestimmte Grundlehren. Also man kann sagen, diese missionale Bewegung hat heute große Teile der Evangelikalen ergriffen und sie ist dabei, also da vielleicht sogar zur Hauptströmung innerhalb der Allianz und der Lausanne-Bewegung zu werden. Das ist also nicht irgendeine Nebensache. Nun, wir wollen einfach nochmal einen Schritt zurückgehen und uns bewusst machen, was das bedeutet im Licht der Bibel. Ich lese mal aus 2. Korinther 2, Vers 17, eine Äußerung des Apostels Paulus, der das echte Evangelium von Gott anvertraut bekommen hat. Und er sagt in Vers 17, denn wir sind nicht wie so viele, die das Wort Gottes verfälschen, sondern aus Lauterkeit von Gott aus reden wir vor dem Angesicht Gottes in Christus. Wisst ihr, der Apostel Paulus hat auch einen einzigartigen Kampf gehabt bei der Verkündigung des Evangeliums. Er hätte allen Grund gehabt, das Evangelium zu kontextualisieren, anzupassen. Denn er sagt ja in 1. Korinther 1, ich verkündige eine Botschaft, die meinen beiden wichtigsten Zielgruppen zuwider ist, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Und trotzdem sagt er, ich verkündige Christus als gekreuzigt. Davon gehe ich niemals ab. obwohl ich weiß, dass die Botschaft nicht ankommt. Und die modernen, liberal-theologisch vergifteten Missionare sagen, ja, wenn unsere Botschaft nicht ankommt, dann müssen wir sie ändern. Dann müssen wir sie so drehen, bis sie ankommt und Massen erreicht. Das ist der Unterschied zwischen dem echten Apostel und den falschen Evangeliumsboten. In Kapitel 4 greift der Apostel Paulus dieses Thema noch einmal auf und sagt, darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst haben, gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben, sondern wir lehnen die schändlichen Heimlichkeiten ab. Wisst ihr, diese Leute verbreiten heimliche Christen. Also Leute, die gar nicht sagen, ich habe mich zu Jesus Christus bekehrt, die weiter in die Moschee gehen, die weiter als Muslime nach außen hin auftreten und dann heimlich irgendwo sich treffen und die Bibel auch lesen, aber verfälschte Bibeln. Ja? Und das soll sich unter der Hand heimlich ausbreiten. Ja? Damit will man mehr Leute erreichen. Aber das sind schändliche Heimlichkeiten, weil wer sich nicht zu Jesus Christus als dem Herrn bekennt, dessen Glaube ist nicht echt nach Römer 10. Ja, sondern wir lehnen die schändlichen Heimlichkeiten ab. Wir gehen nicht mit Hinterlist um und fälschen auch nicht das Wort Gottes. Genau das tun diese Leute. Sie fälschen das Wort Gottes. Sie passen es an die heidnischen Ideologien. Sondern indem wir die Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesicht Gottes. Das ist der Unterschied. Wisst ihr, diese Missionare, die sind darauf getrimmt, Massenbekehrungen hervorzurufen. Ganze Völker, ganze Dörfer, ganze Stämme sollen sich bekehren. Unter diesem Erfolgsdruck stehen sie. Da werden Zahlen gefordert von diesen Missionsgesellschaften. Hier, wie viele Gruppen, wie viele Bekehrte hast du vorzuweisen? Und der Apostel Paulus, dem war das im Grund zweitrangig. Er stand vor Gott. Er wusste, das Evangelium muss verkündigt werden. Das Evangelium, die Botschaft, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, für Sünder gestorben ist am Kreuz, dass er sein kostbares Blut vergossen hat für Sünder. Das muss verkündigt werden. Und wenn niemand zuhören will und wenn niemand sich bekehrt, es muss trotzdem verkündigt werden. Er stand vor Gott und nicht vor Menschen. Das ist der große Unterschied. Er war lauter, er hat genau gewusst, wenn ich an dieser Botschaft auch nur ein bisschen etwas verfälsche und drehe, dann ist sie kaputt, dann ist sie zerstört, dann hat sie keine Kraft mehr zu retten. Deswegen in Galater 1 finden wir diese ernste Warnung vor einem falschen, vor einem anderen Evangelium, das keine Rettungsbotschaft mehr ist, das keine Kraft mehr hat. Und genau diese Warnungen werden heute in den Wind geschlagen. Von Leuten, die sich Missionare nennen, Missionsgesellschaften, die sagen, wir verkündigen das Evangelium, aber sie verkündigen inzwischen ein anderes Evangelium. Da geht der Apostel Paulus weiter. Er sagt, wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Also diese selbsternannten Muslime, Missionare, die verhüllen die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Sie verkünden einen falschen Gott, sie sagen, Allah ist der Gott der Bibel. Das alleine ist schon totaler Glaubensabfall. Wer das sagt, der ist im Grund schon auf der Seite der Hure Babylon, der großen Welteinheitsreligion. Natürlich, nach dieser Welteinheitsreligion müssen alle Götter letztlich das Gleiche sein. Ja? Alle Wege müssen zu Gott führen. Aber das ist eine teuflische Lüge. Jesus Christus ist der alleinige Weg. Und das ist genau das Bekenntnis, für das wir einmal verfolgt werden, zunehmend. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zu dem Vater als nur durch mich. Das stößt heute an. Dieses Bekenntnis will man heute nicht hören. Aber der Herr hat so gesagt. Und wehe dem, der sich Evangeliumsbote nennt und diese Botschaft nicht bringt. Ja? Also hier geht es um ganz, ganz ernste Dinge. Der Apostel Paulus wusste, es ist letztlich Gottes souveränes Werk, wenn ein Mensch sich bekehrt und errettet wird. Der Siegfried hat es vorher auch betont. Die Aufgabe des Evangeliumsboten ist nicht, die Leute zu tricksen und zu manipulieren und dazu zu bringen, dass sie in Scharen sich für irgendein Christentum entscheiden, das mit dem Islam vermischt ist. Sondern die Aufgabe der Evangeliumsboten ist es, die lautere Botschaft in der Kraft des Geistes zu verkündigen. Und es ist Gottes Part, Menschen zu erleuchten. Das kann kein Mensch, das kann kein Missionar. Das kann nur Gott. Und es geht nur, wenn die Botschaft unverfälscht ist. Der Apostel Paulus hätte nur ein bisschen was ändern müssen an seiner Botschaft. Er hätte Jesus den Juden als sein Rabbi verkünden müssen, der vielleicht von der endzeitlichen Erlösung nur Zeugnis gibt, als ein Mensch. Und schon hätte er bestimmt Hunderttausende und Millionen Juden auf seiner Seite gehabt. Er hätte nur die Botschaft etwas verändern müssen und hätte den Heiden Jesus verkündigen müssen als Verkörperung des platonischen Logos, ja, eine besondere Schule der griechischen Philosophie, und er hätte bestimmt auch Millionen gewonnen. Aber er wollte das nicht. Er wusste ganz genau, das wäre eine entartete, falsche Form von Christentum gewesen. Er hat diese unbequeme Botschaft verkündigt, die überall Anstoß erregt, außer bei den Berufenen. Außer bei denen, denen Gottes Herz erleuchtet. Für die ist diese Botschaft Gottes Kraft zur Errettung. Also es geht hier um ganz, ganz Wesentliches. Es geht wirklich um die Substanz des Evangeliums selber bei dieser missionalen Verführungsbewegung. Es geht um die wahre Gemeinde, so wie es der Siegfried vorher gesagt hat, oder die Hure. Die Hure Babylon, die Weltkirche, die mit der Welt verschmolzene Kirche, das ist die Kirche, die die Weltveränderung auf ihre Fahnen geschrieben hat, die letztlich politisch ist und nicht heilsorientiert. Und die Brautgemeinde, sie kann sich nicht in die politischen Geschäfte dieser Welt einmischen. Sie kann das Evangelium nicht verfälschen. Sie kann nur die Botschaft von dem gekreuzigten Christus in aller Einfalt weitergeben. Und Gott tut das Werk an den Herzen. Und Gott fügt zur Gemeinde hinzu. Nicht irgendwelche Missionare, nicht Taktiken, nicht Techniken, wie das heute so oft verkündet wird, sondern Gott allein in seiner Gnade. Ja, 1. Thessalonicher 2, Vers 1 bis 4. Auch das wollen wir uns vielleicht noch einmal vor Augen führen, was der unvergleichliche Evangelist vor allen Evangelisten da über seine Tätigkeit und seinen Dienst gesagt hat. Denn ihr wisst selbst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium Gottes zu verkünden unter viel Kampf. Denn unsere Verkündigung entspringt nicht im Irrtum, noch unlauteren Absichten, noch geschieht sie in listigem Betrug, sondern so, wie wir von Gott für tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch. Nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Also das ist genau diese Orientierung der modernen Missionslehren. Wir müssen den Menschen gefallen. Wir müssen den postmodernen Menschen gefallen. Wir müssen ein Evangelium haben für die Haschraucher und ein Evangelium für die jungen postmodernen Leute in den Städten, für ein Evangelium für alle möglichen, für die Armen in der dritten Welt und ein Evangelium für die Schwarzen und für die Homosexuellen. Und allen wird das Evangelium verbogen, zurechtgebogen und stromlinienförmig passend verkündigt. In der Hoffnung, dass dann ganz viele sich dafür entscheiden, für ein Christentum, das nicht mehr echt ist. Für eine Botschaft, die keine Rettungsbotschaft mehr ist. Weil Christus, der Gekreuzigte, das Lamm Gottes, kosmetisch daraus entfernt wurde. Das ist ganz klar. Wenn ich Christus, den Gekreuzigten, im Mittelpunkt habe, dann habe ich keine Massenbasis. Das ist eine der Grunderkenntnisse, dass immer nur eine Auswahl von Menschen sich bekehrt in dieser Heilszeit. Niemals ganze Völker, niemals ganze Städte. Ja, die Charismatiker sind dieselben, die sagen, Stuttgart für Jesus, Hunderttausende werden sich bekehren. Ja? Lüge, ja? Das ist verdreht, das stimmt nicht, kann gar nicht sein. Ja? Die Gemeinde, das sind die Herausgerufenen, die Berufenen und Auserwählten, und es ist immer eine Minderheit. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. tut mir leid. Ja? Wenn man also großen Erfolg will, die Gemeinde als weltverändernde Kraft, vielleicht sogar als weltbeherrschende Kraft verkündigt, dann ist man auf der Seite von Babylon und nicht auf der Seite der Brautgemeinde. Wir werden das noch vertieft behandeln. Ja, also diese neuen Gemeindebewegungen, sie hören sich zunächst mal durchaus interessant und positiv an. Da gibt es zum Beispiel diese Strömung der gesellschaftsrelevanten Gemeinden. Das Motto dieser Gemeinden ist: Prüfe dich mal, was würde den Leuten in deiner Stadt fehlen, wenn eure Gemeinde nicht mehr da wäre. Wären die traurig, würden die sagen, jetzt bricht unser Sozialsystem zusammen, jetzt haben wir keine Jugendarbeit mehr und wo sind die netten Leute, die immer unsere Parks putzen? Ja? Also das heißt, die Gemeinde muss für das Sozialwesen, für die Stadt, den Stadtteil, sich in sozialem Engagement stark engagieren, in politischen Initiativen, in kulturellen Initiativen, Jugendarbeit zum Beispiel, ja, integrative mit Muslimen und so weiter, natürlich interreligiös. Und da macht man schön mit. Ja? Oder eben irgendwelche Rockfestivals da im Stadtviertel mit organisieren, lauter solche Zeug. Immer mit Ungläubigen, immer mit der Welt zusammen. Und in die Welt integriert Arbeit. Gesellschaftsrelevant. Also solche Gemeinden nennen sich zum Teil Gemeinde für Bergneustadt zum Beispiel, ja, oder Gemeinde für Mönchengladbach. Da wird also zum Ausdruck gebracht, die Gemeinde ist nicht für Christus da, sondern die Gemeinde ist für die Menschen da. Die Gemeinde ist für die Stadt, für das Land, für die politische Einheit der Ungläubigen da. Und dient nicht Christus, sondern sie dient der Gemeinschaft, der Stadt und macht sich nützlich auf allerlei Weise. Was natürlich auch bedeutet, dass der Großteil der Energie nicht mehr in Evangelisation gesteckt werden kann, sondern eben in diese Sozialaktivitäten. Die binden ja eine Menge Geld und Kraft. Ja, wer da mal so ein bisschen drin mitgewirkt hat, der kann das nachvollziehen. Ja. Also eine totale Schwerpunktverschiebung hin dazu, dass die Gemeinde die Welt verbessert, dass sie dafür da ist. Und das sind dann so Leute, die sagen, wir lieben Hamburg, wir brennen in unserem Herzen für Hamburg und wir wollen alles daran setzen, dass Hamburg eine lebenswertere Stadt wird für jeden Bürger. Klingt doch toll, ne? Klingt wie die Werbung von einer politischen Partei, die gerne viele Sitze haben will im Hamburger Stadtrat. Ja, das ist das Problem, dass hier nicht mehr die Ewigkeitsorientierung eine Rolle spielt, sondern die Gemeinde als eine sozialpolitische, heidnische Kraft verkündigt wird. Dann gibt es postmoderne Trendgemeinden für die Jugend. Eine der Dinge, die diese falschen Lehrer festgestellt haben, ist, du musst für jede Zielgruppe eine eigene Art von Gemeinde und ein eigenes Evangelium haben. Ja? Und die postmodernen jungen Leute, die hören nicht gerne davon, dass es eine absolute Wahrheit gibt und dass es eine Hölle gibt und eine Verdammnis für alle die, die in ihren Sünden verharren. Das darf man denen nicht erzählen, sonst bekommt man nicht viele Anhänger unter dieser Zielgruppe. Also verkündigen wir ihnen ein postmodernes Evangelium. Und wir haben auch postmoderne Gemeindeformen. Postmoderne Gemeinde heißt, am Sonntag trifft man sich erst um 17 Uhr, damit man den Disco-Rausch und die Disco-Nacht von Samstagnacht ausschlafen kann und trotzdem noch einigermaßen bequem in den Gottesdienst schlurfen kann. Dort wird man mit Rock und Pop Lobpreis begrüßt. Und zwar darf man dazu natürlich tanzen oder sollte man auch. Dann gibt es da Filmclips und alles Mögliche an Dingen, ungefähr so wie in einer Fernsehshow für junge Leute. Ja. Das ist postmodern. Das heißt, Zielgruppen angepasst arbeiten. Ja. Es gibt auch keine Predigt mehr. Das ist ja schrecklich. Predigt, das ist ja schon allein das Wort. Sondern es gibt ein Input. Ja, 20 Minuten, höchstens 10 Minuten Input. Und dann vielleicht eine Bildmeditation, ja, so eine Kerze mit so einer Ikone und dann kann man sich da ein bisschen versenken und das war's. Ja. Das ist keine Story, die ich erzähle, sondern das sind Dinge, die sich dutzendfach und zigfach bei uns in Deutschland abspielen, in solchen Gemeinden. Ja. Das sind Konzepte, die in Amerika entwickelt wurden, auch hauptsächlich von der Emerging Church, aber nicht nur, und die heute ganz konsequent umgesetzt werden. Also man trendiert auch dazu, dass man zum Beispiel gar keine großen Bibelstunden, sowas gibt es natürlich überhaupt nicht. Ja. Es gibt vielleicht Hauskreise, es gibt vielleicht so Meditationstreffen, irgendwelche Austauschtreffen. Ja, aber auf keinen Fall irgendwie etwas, was so christlich klingt und so eng, ja, sondern es muss alles cool sein, relevant, positiv, lebensbejahend, charismatisch. Also die ICF-Gemeinden zum Beispiel, falls euch das was sagt, und die Calvary Chapels sind Vorreiter in dieser Richtung und werden auch von Nachahmern eifrig studiert, wie man da Erfolgsrezepte auch kopieren kann. Dann gibt es organische Zellgemeinden. Das ist wieder eine Sache für sich. Die nennen sich fast gar nicht mehr Gemeinde. Die treffen sich zum Beispiel in einem Kaffeehaus oder in der Uni und gar nicht mehr irgendwie in einem Gemeindehaus. Und die sind auch durchaus in der Lage zu sagen, ach, die nächsten 14 Tage treffen wir uns mal gar nicht. Und dann treffen wir uns vielleicht mal 3 Tage am Stück. Und es gibt eigentlich gar keine regelmäßigen Treffen, sondern so wie jemand Lust hat und so wie es sich gerade ergibt, so trifft man sich oder trifft sich auch wieder nicht. Das sind also ganz, ganz lockere Gruppen, die aber zum Teil extrem charismatischen Hintergrund haben. Es gibt also eine richtige charismatische Hauskirchenbewegung, auch in Deutschland, von solchen organischen Gruppen, die im Grund sagen, also Gemeinde findet eigentlich dort statt, wo die Zielgruppe ist. Also man könnte sich zum Beispiel in so einem homosexuellen Schulencafé treffen für die entsprechende Zielgruppe und die anderen, die treffen sich von mir aus beim Daimler in der Cafeteria, in der Mittagspause. Und alles nennt sich irgendwo noch Gemeinde, ist aber eigentlich gar keine biblische Gemeinde mehr. Älteste gibt's nicht. Lehre gibt es nicht mehr in dem Sinn, es gibt charismatische Apostel. Also es sind nur so 3 Formen, die zum Teil untereinander auch durchaus austauschbar und vermischbar sind, wie sich diese Gemeindeformen in der Praxis heute zigfach und hundertfach in Deutschland bereits finden. Und hinter diesen ganzen Gemeinden stecken bestimmte Lehren. Und es ist mir immer wichtig, und ich denke, es ist auch insgesamt wichtig, dass wir die Lehre verstehen. Die Irrlehren, dort wo der Feind die Bibel verdreht, um solche Bewegungen in Gang zu bringen. Und diese falschen Lehren, die will ich mal so nennen, eine falsche Jüngerschaftslehre ist ganz entscheidend dabei beteiligt. Und zwar wird eine falsche Auffassung von Matthäus 18 vertreten, die man vielleicht auf Anhieb bei manchen Übersetzungen vertreten könnte, nämlich, dass der Herr gesagt hätte, wir müssten in der heutigen Weltzeit ganze Völker zu Jüngern machen. Ihr kennt Matthäus 18, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden, so geht denn hin und macht zu Jüngern oder lehrt alle Völker, indem er sie tauft und alles zu halten lehrt, was ich euch geboten habe. So mal aus dem Gedächtnis. Und nun sagen die, ja, es ist unsere Aufgabe, ganze Völker zu Jüngern zu machen. Ganze Völker zu christianisieren. Wir wollen nicht nur eine Auswahl, wir wollen nicht wenige, sondern wir wollen ganze Familien, ganze Dörfer, ganze Städte, ganze Landschaften und ganze Länder und Nationen zu Jüngern Jesu Christi machen. Nun, das ist eine falsche Lehre. Diese Deutung widerspricht anderen Aussagen des Herrn Jesus, der zum Beispiel ganz klar gesagt hat, dass in der letzten Zeit überhaupt nicht ganze Völker sich bekehren, sondern die Völker, Lukas 17, im Gegenteil, werden wie Sodom und Gomorra und wie Noah, wie die Menschheit vor Noah, vor der Sintflut, nämlich immer gottloser und immer böser, der auch gesagt hat, fürchte dich nicht, du kleine Herde, ja, der gesagt hat, werden viele gerettet, wenige sind es, ja. Also es kann gar nicht sein, aber man dreht es so herum, weil das eigentlich die Vorstellung ist von einem falschen Missionsverständnis, wie es eigentlich schon seit Augustinus in der römisch-katholischen Kirche vorherrscht. Die römische Kirche hat selber auch schon gelehrt, dass man eben das Reich Gottes hier auf der Erde verwirklichen und ganze Völker zu Jüngern machen müsse. Und zwar nötigenfalls mit dem Schwert. Und das haben sie ja auch gemacht, wie auch die Germanenmission zeigt. Ja? Und das bedeutet natürlich, dass man nicht auf eine Herzensbekehrung des Einzelnen drängen kann. Das ist klar. Es werden sich nicht Millionen Menschen zu Jesus Christus, dem Gekreuzigten, bekehren. Aber zu einem Christentum, das entsprechend verwässert und heidnisch verfälscht ist, na, das wissen wir ja, dass sich da Millionen bekehren können. Ne? Haben wir ja heute hier im Abendland genügend Beispiele von einer sogenannten christlichen Gesellschaft, die inzwischen nachchristlich ist, ja, und bald antichristlich sein wird. Und ist es eigentlich schon. Also, Ein Christentum, ein falsches, kann ich unter den Massen verbreiten, da kann ich ganze Völker versuchen, dafür zu gewinnen, aber nicht für Jesus Christus, den Herrn. Da werden es immer nur Einzelne sein und kleine Kreise. Ja? Also eine falsche Jüngerlehre, alle Völker müssen christianisiert werden. Dann eine falsche Reichslehre. Die Lehre vom Reich Gottes ist wichtig in der heutigen Zeit. Und zwar genau, was der Siegfried gesagt hat, es gibt heute das wahre Reich Gottes und es ist die wahre Gemeinde, nichts anderes, die Erlösten sind heute das Reich Gottes. Und der Antichrist baut und bereitet sein Reich vor. Ja? Zwei Reiche. Wofür entscheiden wir uns? Und das heißt, sobald hier die Reich-Gottes-Lehre der Bibel verdreht wird, wird es ganz brisant und gefährlich. Was sagt diese falsche Reichslehre? Nun, die biblische Lehre vom tausendjährigen Reich, vom Reich Gottes, besagt eigentlich, dass das Reich Gottes etwas Zukünftiges ist. Dass das Reich Gottes gebunden ist, das Königreich ist es ja, ne? Basileia, das Königreich Gottes ist gebunden an den König, nämlich unseren Herrn Jesus. Deswegen, wir haben heute das Reich Gottes nicht in der Welt. Das ist glasklar. Jedem Christen, der in die Welt guckt, wenn nämlich Christus mal wirklich sein Reich aufgerichtet hat, dann sieht die Welt nicht so aus, wie sie jetzt ist. Ja? Dann gibt es wirklich Frieden, Gerechtigkeit, Liebe. Ja? Alle die Dinge, die heute fehlen. Also heute haben wir das Reich des Satans in der Welt und das Reich Gottes haben wir nur in der Gemeinde. Und der Teufel hat Lehren verbreitet, schon seit Augustinus, der überhaupt einer der schlimmsten Irrlehrer in der Kirchengeschichte ist, mal so nebenbei bemerkt. Seit Augustinus gibt es die Lehre, dass die Gemeinde Israel angeblich ersetzt habe und dass die Gemeinde angeblich berufen sei, das Reich Gottes anstelle des Christus hier in der Welt zu verwirklichen. Das steckt hinter der furchtbaren Schiene der katholischen Kirche, die Könige ein- und absetzte, deren Päpste in Purpur und Gold mit Diamanten besetzt prangten in großen Kathedralen, weil sie gesagt haben, die Kirche muss die Macht ausüben auf Erden. Anstelle von Christus. Und das ist auch Antichristentum. Ja? Deswegen, der Papst war nie der Antichrist, aber die Päpste waren sehr wohl Antichristen im Sinne von 1. Johannes 4. Sie haben sich an die Stelle von Christus gesetzt. Und diese römische Irrlehre, die Kirche muss das Reich Gottes in der Welt ausbreiten. Es kommt nicht von oben, von Christus her, sondern es kommt von unten, von der Kirche her, wird es allmählich ausgebreitet. Diese Irrlehre wurde sozusagen von den Evangelikalen neu aufgegriffen und verbreitet. Also man sagt heute, die Gemeinde muss das Reich Gottes auf der Erde ausbreiten. Und da sind wir wieder dabei, die Gemeinde muss die Welt verändern. Die Gemeinde muss also sozusagen den christlichen Sauerteig in die weltliche Kultur, in die weltliche Wirtschaft, in die weltliche Politik hineintragen, damit es alles immer christlicher und immer besser wird. Evolution statt Revolution. Ja? Nicht mehr die Veränderung durch Gericht und dann Macht des Königs selber, sondern die christliche Kirche verbreitet das Reich Gottes. Und das ist eine ganz, ganz schwerwiegende Irrlehre. Die hat zum Beispiel zur Entartung der römischen Kirche geführt, dass sie dieses Bündnis mit dem Thron, mit der weltlichen Macht eingegangen ist und sogar beansprucht hat, die weltliche Macht zu bestimmen. Das kommt von dieser Lehre. Die Kirche ersetzt Israel und verwirklicht das Reich Gottes in der Welt. Und die Bibel sagt, das Reich Gottes ist heute verborgen, es gibt es nur in den Reihen der Gläubigen, die sich dem Herrn unterwerfen. Aber die Kirche hat überhaupt keine Macht in dieser Welt und auch Christus übt heute in der Welt keine offenbare Macht aus. Wenn er es täte, dann würden ganz, ganz viele Leute tot umfallen, ganz schnell. Und da wäre Feuer vom Himmel über ganz, ganz viele Dinge. Das wissen wir. Aber Christus hält sich zurück. Ihm sind alle Mächte unterworfen, aber er hat entschieden, noch nicht einzugreifen. Ja? Noch ist diese Welt in dem Bösen, so sagt es 1. Johannes 5, unter der Macht des Teufels. Der Satan ist der Fürst dieser Welt und so sieht die Welt auch aus. Und erst wenn Christus wiederkommt, in Macht und Herrlichkeit, dann bricht das Reich Gottes an. Das ist die biblische Lehre. Und wenn wir die nicht festhalten, dann kommen wir in schreckliche Irrtümer rein. Ich werde es nachher noch etwas kurz ausführen. Und dann gibt es dieses soziale Evangelium, das ganz eng mit dieser falschen Reichslehre verbunden ist. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon was gehört habt. Also wer sich schon mal früher mit der liberalen Theologie auseinandersetzen musste, mit dem ökumenischen Weltrat der Kirchen, der vertritt das soziale Evangelium seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts, also seit über 100 Jahren. Was heißt das soziale Evangelium? Nun, da geht es darum, dass die ökumenischen liberal-theologischen Kräfte gesagt haben, die Erlösung muss eine diesseitige sein. Es geht gar nicht um das Jenseits. Das Jenseits interessiert uns nicht. Ja? Im Grund haben diese Liberaltheologen immer schon eine Art Allversöhnung verbreitet. Sie haben gesagt, ja, Christus hat ja die ganze Welt schon versöhnt. Eigentlich ist schon jeder Mensch im Himmel. Jetzt müssen wir den Himmel auf die Erde bringen. Das ist unsere Aufgabe. Nicht Menschen für den Himmel gewinnen, sondern den Himmel auf die Erde bringen und auf der Erde verwirklichen. Und das ist auch eine ganz raffinierte und böse Verdrehung des wahren Evangeliums. Die Bibel sagt ganz klar, diese Welt ist im Bösen. Diese Welt ist auch dem Zorngericht Gottes unterworfen und wird einmal in Feuer aufgehen. Die ganzen Gerichte der Offenbarung, die werden sich wortwörtlich erfüllen. 100%. Wir können an dieser Welt nichts verbessern. Und in dieser Welt hat der Mensch auch keine wirkliche Hoffnung. Solange nämlich Sünde regiert im Herzen eines Menschen, kann Friede und Gerechtigkeit niemals verwirklicht werden. Deswegen kann das auch nur Christus. Und wisst ihr, das ist schon immer der Kern des Antichristentums gewesen, dass man im Grunde das Programm des tausendjährigen Reiches mit Menschenkräften verwirklichen wollte. Ihr wisst ja, ich war früher, oder einige wissen vielleicht, ich war früher Kommunist. Und der Kommunismus ist eine raffinierte antichristliche Verführungsmacht. Der Jude Marx hat die Ideale des tausendjährigen Reiches des Christus genommen und hat sie für sein kommunistisches Programm ein bisschen umgemodelt. Und wir haben damals die Faust geballt und haben gesungen, es rettet uns kein höheres Wesen, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Ja? Eine teuflische Lüge. Das ist interessant, ne? Als der Kommunismus zusammenbrach in Russland, dann konnte man sehen, wie toll sich der Mensch selber erlösen kann aus dem Elend. Nämlich gar nicht. Ja? Das kommunistische, postkommunistische Russland liegt ungefähr ähnlich elend da wie das zaristische Russland, wo die Kommunisten 70 Jahre vorher angefangen hatten. Ja? Da hat sich im Grunde nicht sehr viel geändert, außer dass sie Atomraketen jetzt haben. Ne? Also das sind diese Dinge. Sozusagen das Reich Gottes soll auf der Erde verwirklicht werden, indem man soziale Besserstellung der Menschen betreibt. In diesem Sinn war zum Beispiel Bildungsarbeit, Kulturarbeit, medizinische Verbesserungen, war alles Reich Gottes Arbeit für diese sozialen, liberalen Evangelisten in Anführungsstrichen. Die haben also in ihrer Mission gesehen, dass den Menschen es besser gehen soll. Und wenn die Menschen gestreikt haben, wenn es höhere Löhne gab, Tarifverträge, dann war das Reich Gottes Arbeit. Das Reich Gottes hat sich ausgebreitet in der Welt. Das ist also diese Verführungsstrategie des sozialen Evangeliums. Und genau das predigen heute Evangelikale. Also Leute, die früher das biblische Evangelium verbreitet haben, das geht in den pietistischen Gemeinschaften rum. Ja, das wird verkündigt von der Emerging Church natürlich, von der Lausanner Bewegung, von der Evangelischen Allianz, von der FEG, von den Baptisten. Überall hörst du heute Töne des sozialen Evangeliums. Wir müssen mit den Armen solidarisch sein, heißt es da. Wir müssen uns kümmern um fair gehandelten Kaffee, um die Ausbeutung von Plantagen, um die Indianer im Amazonas und so weiter. Also praktisch die politische Agenda der Vereinten Nationen wird zum Aufgabenbereich der christlichen Kirche gemacht. Soziales Evangelium. Rettung besteht in der sozialen Besserstellung des Menschen im Diesseits. Und es ist eine teuflische Lüge. Was hat unser Herr gesagt? Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt doch Schaden an seiner Seele? Errettung der Seele aus dem Gericht, das ist das Allerwichtigste. Lieber bin ich bettelarm und verhungere vielleicht sogar, als dass ich viel zu essen habe und meine Seele fährt in die Hölle, wenn ich sterbe. Und wenn man das nicht so sieht, dann hat man nicht verstanden, was der Herr Jesus lehrt und was die Bibel zeigt. Ja? Und das ist das Schlimme, das sind Leute, die sind gar nicht wirklich bekehrt, die haben selber keine Errettung erlebt und nun predigen sie den Menschen ein wertloses, kraftloses, soziales Verbesserungsprogramm, das niemanden erretten kann, das die Seelen in die Hölle schickt und dafür proklamiert, den Himmel auf Erden zu schaffen. Und das werden sie auch nicht schaffen, weil der Mensch immer noch sündig ist und böse und sowas gar nicht möglich ist. Ja, das sind also diese Dinge. Und das Letzte, was da eben auch eine Rolle spielt, das ist die sogenannte missionale Lehre. Also nicht missionarisch, ne? Da wird mit Worten gespielt und werden Worte verdreht. Missional ist bewusst das liberale Gegenprogramm des ökumenischen Weltrats gegen missionarisch. Missionarisch heißt, das echte Evangelium ausbreiten, dass Menschen zur Errettung finden, zum rettenden Glauben. Und missional, das heißt, dass die Kirche sich mit der Welt verbindet und die Welt eben im Sinne des sozialen Evangeliums besser machen will. Ja? Also diese missional, das ist der Stichwort Mission Gottes oder Missio Dei, das ist auch wieder so ein Latein, Theologenlatein, spielt damit rein. Das bedeutet, dass Gott angeblich die Welt schon komplett versöhnt habe, sodass sie jetzt schon gerettet ist. Und nun breitet er in der Welt sein Reich aus. Auch bei den Hindus, bei den Moslems, auch in der Wirtschaft, in der Kultur, in der Wissenschaft. Alles ist schon Reich Gottes. Überall keimt das Reich Gottes schon auf. Und die Kirche muss eigentlich nur ein bisschen nachhelfen und mitmischen. Bei dem, was Gott angeblich in der Welt schon tut, um sein Reich zu bauen. Ist also nichts anderes als die falsche Reichslehre. Nur ein kleines bisschen kosmetisch verändert. Ja? Und diese Lehren, die gehören heute, wenn man also mal zum Beispiel die Glaubensbekenntnisse, gibt es ja nicht mehr, aber so Missionsstellungnahmen von vielen Missionen, evangelikalen Missionen anschaut, dann ist diese Lehre drin. Zum Beispiel bei Wycliffe, die sagen, wir wollen nicht mehr Menschen von einer Religion zu einer anderen bekehren, sondern unser Ziel ist es, mitzuwirken bei dem, was Gott in der ganzen Welt tut, um sein Reich auszubreiten. Ja, so ungefähr. Ja, könnt ihr mal nachlesen in den verschiedenen Stellungnahmen, die da von den Missionen veröffentlicht werden, da werden diese Irrlehren mit erschreckender Häufigkeit als ihre Programmatik angepriesen, abgekupfert vom ökumenischen Weltrat der Kirchen und jetzt im Moment der neue Trend bei den Evangelikalen. Ja, das ist das, was ich auch in etwa einjährigem Studium und Arbeit an meinem neuen Buch Zerstörerisches Wachstum rausgefunden habe, dass hier also massive Verführungslehren sich ausgebreitet haben und weiter ausbreiten unter den Evangelikalen bis hin zu früher bibeltreuen Kreisen. Also bis hin zur Liebenzeller Mission, bis hin zu den ganzen Gemeinschaftsverbänden, ja, Gemeinschaftsdiakonieverband. Marburg ist eine der Festungen der Emerging Church mit dem Christustreff und mit dem Studiengang Gesellschaftstransformation an diesem, ja, früher hieß es praktisch was mit Bibelschule und inzwischen heißt es, also Marburger Bibelseminar und jetzt heißt es Marburger Bildungsstätte so ungefähr, ich weiß nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall haben sie es schön umgeändert in was Neutrales. Dort werden also Leute ausgebildet für diese falsche Linie des sozialen Evangeliums. Wir müssen die Gesellschaft verändern, nicht mehr Menschen zu Christus rufen, sondern die Gesellschaft verändern. Ja, also diese Irrlehren breiten sich aus, sie sind ein Sauerteig, der im Moment also erschreckend viele Kreise der Evangelikalen eigentlich durchsäuert. Und das Schlimme ist eben, dass da wirklich auch, ja, zum Beispiel ehemals bibeltreue Bibelschulen, Missionswerke, auch so Leute wie zum Beispiel Forum Wiedenest, Teile der Brüderbewegung, auch mit ergriffen werden, ja, und dass eigentlich niemand merkt, dass das von der biblischen Lehre völlig abweicht. Dass niemand merkt, dass zum Beispiel Kontextualisierung, diese Anpassung des Evangeliums im Grund die Bibelkritik voraussetzt, ja. Also wenn ich sage, die Bibel ist Gottes ewiges Wort, dann ist das Evangelium eine ewige Botschaft. Die kann ich nicht verändern. Ja? Ich muss dasselbe Evangelium einem Hindu verkündigen, einem Moslem und einem atheistisch gewordenen postchristlichen Europäer. Das Evangelium ist immer das Gleiche. Das ist eine weltweite Botschaft. Ja? Und Gott hat als der Schöpfer aller Menschen das Evangelium so abgefasst, dass jeder Mensch es ergreifen kann. Ja? Das ist Gottes Weisheit. Und ich kann das Evangelium nicht verbessern, indem ich es versuche, hinduistisch oder muslimisch anzupassen. Damit zerstöre ich es. Ja? Aber für die Liberaltheologen ist die Bibel ja nur der Ausdruck des Glaubens der Christen im ersten Jahrhundert oder im zweiten oder dritten, je nachdem, wie man eben die Bibel nimmt. Das ist ja gar kein Gotteswort, sondern das ist Menschenwort. Na, dann kann ich es auch umdeuten. Ja, ist ja gar kein Problem. Wenn das sowieso für die jüdische Kultur des ersten Jahrhunderts geschrieben wurde, dann kann ich es auch in jede Kultur irgendwie umdeuten und umschreiben. Aber wenn es Gottes ewiges Wort ist, das zwar von Juden niedergeschrieben wurde, aber für alle Welt, für alle Jahrhunderte ewig dieselbe Botschaft ist, dann kann ich kein Tüttelchen, kein Jota dran verändern. Und das ist genau das, was der Herr Jesus gesagt hat. Ja? Versteht ihr? Das sind, also diese ganzen Anpassungsschienen, die heute laufen, sind im Grund, fundieren auf einen Abfall vom biblischen Glauben, auf eine Ablehnung der Bibel als autoritative Offenbarung Gottes. Aber man sagt natürlich sind wir bibeltreu. Ja, der Tobias Feigs von der Emerging Church hat in IDEA öffentlich bekannt gegeben, ja, wir stellen doch die Inspiration der Schrift nicht in Frage, ja, und das Sühnopfer Jesu Christi ist uns wichtig. Wie er es dann versteht, hat er nicht gesagt, ja, es ist ihm wichtig. Das könnte also ein liberaler Bischof auch sagen, ja, dass es wichtig ist. Versteht ihr, es wird so getan, als sei man noch bibeltreu. Die Konferenz bibeltreuer Ausbildungsstätten habe ich jetzt erst ein Programm gesehen, wo dann das Krishona, Tabor, Liebenzell, Wiedenest, diese ganzen Bibelschulen zusammen sind. Da wird zum Beispiel auch ein Dr. Thomas Weißenborn, Sprecher der Emerging Church aus Marburg, hält dort ein Referat auf dieser Tagung über Wahrheit, ja. Und da kann man sich ja vorstellen, was dabei rauskommt. Ja? Also die sind respektierte Gesprächspartner bei den Evangelikalen. Peter Aschoff, auch ein führender Mann der Emerging Church, ist zum Beispiel im Vorstand der Lausanne-Bewegung. Ja? Also ganz, ganz oben bei den Evangelikalen mit integriert. Ne? Johannes Reimer zum Beispiel, auch ein Sprecher der Emerging Church und dieser missionalen Irrlehren, ist im Vorstand, jetzt weiß ich nicht ganz genau, von der Vereinigung Evangelikaler Missiologen, glaube ich, ja. Also, das ist so ein Theologenverband, wo zum Beispiel Schirmacher der Vorsitzende ist, ja. Und da sitzt man beieinander und dialogisiert freundlich und tauscht sich aus über die Missio Dei, ja, die sie alle fast glauben. Und da werden also diese Irrlehren werden im ganzen evangelikalen Bereich als achtbare neue Strategien diskutiert und verbreitet. Da ist niemand, der schreit Verrat. Da ist niemand, der wirklich protestiert. Und das ist das Erschreckende. Dass also diejenigen, die früher vielleicht einmal in Worten zumindest noch das alte biblische Evangelium verkündet haben, dass die einfach umgedreht werden und niemand protestiert. Nur ein Beispiel, John Stott, ein bekannter Evangelikaler aus England, der hatte 1966 beim Berliner Kongress für Weltevangelisation sinngemäß gesagt, die Gemeinde hat nur einen einzigen Auftrag, das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. So, da könnten wir alle Amen sagen, ja, weil das stimmt. Und dann kam 1974 der berühmte Lausanner Kongress für Weltevangelisation. Und da hat John Stott eine Kehrtwendung um 180 Grad gemacht. Er hat, wie andere auch, mitbefürwortet, dass praktisch gesagt wurde, das sozialpolitische Engagement ist eine gleichwertige Verpflichtung der Gemeinde, wie auch das Evangelisieren. Also sozusagen 50-50. Ja. Inzwischen sind die Evangelikalen so weit, dass sie praktisch das sogenannte integrale oder holistische Evangelium verkündigen oder Mission. Und das bedeutet, man darf eigentlich gar nichts mehr über die Erlösung sagen, wenn man nicht vorher die Mägen gestopft und die Leute gefüttert und die Leute sozial versorgt hat. Sprich, im Grunde ist das Sozialengagement wichtiger als die sogenannte Evangelisation, die dann eh keine mehr ist. Ja? Das ist im Moment, Kapstadt 2010, der offizielle Kurs der weltweiten Lausanner Bewegung und das ist ja, und auch der weltweiten Evangelischen Allianz. Eine Folge davon, die sogenannte Micha-Initiative, das kennt ihr vielleicht auch, von der Deutschen Allianz und der Weltallianz. Und da geht es darum, dass die Gemeinde sich mit den Armen solidarisieren und für soziale Gerechtigkeit kämpfen soll. Auch dazu vielleicht noch mal ein kurzer biblischer Hinweis. Die Bibel redet an vielen Stellen davon, dass Gott möchte, dass im Volk Gottes des alten Bundes, das heißt in Israel, die Armen nicht benachteiligt werden. Ja? Da gibt es in der Tat eine ganze Menge Stellen im Gesetz, im mosaischen Gesetz und dann auch in den Propheten, wo gesagt wird, dass Gott möchte, brich dem Hungrigen dein Brot, ja, Jesaja 58, das ist ein Fasten, das Gott gefällt. Und das sind so die Stellen, die nehmen die als ihr Glaubensbekenntnis, ja. Dass man also für Gerechtigkeit sorgen sollte. Nur, das ist nicht übertragbar auf die Weltpolitik heute. Das ist der entscheidende Punkt. Ja, Israel war ja eine Theokratie. Das heißt, der Herr, der Gott Israels, war eigentlich der König Israels und er hatte sozusagen in einem Land und einem Volk das Reich Gottes verwirklichen wollen. Ja, das war die Absicht Gottes, sein Reich zu verwirklichen in diesem Königreich Israels. Und deswegen sollten tatsächlich, wie später im tausendjährigen Reich, die Maßstäbe Gottes auch in Bezug auf Gerechtigkeit, Arm und Reich, in Israel verwirklicht werden. Und Gott hat jede Abweichung von diesen Maßstäben gegeißelt durch die Propheten. Das stimmt. Nur, die Welt heute ist nicht eine Theokratie, ist nicht das Reich Gottes. Die Welt heute ist unter dem Bösen und sie ist von Leuten letztlich auch regiert, die Gott nicht anerkennen, die ihre Knie nicht beugen vor dem Herrn. Und deswegen kann in dieser Welt heute die Gemeinde keine soziale Gerechtigkeit verwirklichen. Und diese ganzen Gebote der Propheten im Alten Testament, die kann man überhaupt nicht anwenden auf die Gemeinde heute. Und das ist aber genau die Irrlehre, die heute von den Evangelikalen, von der Emerging Church, von der missionalen Bewegung verkündigt wird. Das sieht dann so aus, der Tobias Feix hat das dann so ungefähr gesagt, ja, wir müssen also praktisch fair gehandelte T-Shirts anhaben und fair gehandelten Kaffee trinken. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Ich meine, wo ich noch nicht bekehrt war, da gab es die Dritte Weltläden, ja. Und da haben die erzliberalen Kirchenchristen haben alles getan, um sich mit lila Halstüchern da irgendwie für den Umweltschutz und für die soziale Gerechtigkeit mit der Dritten Welt zu engagieren. Das ist also uralt. Und das, was die Liberalen in den 70er Jahren, 80er Jahren gemacht haben, das machen die Evangelikalen heute und sagen, es ist der neueste Schrei. Ja, ist also auch nicht ganz aufrichtig, aber damals haben die wohl noch nicht so bewusst gelebt. Ja, jedenfalls, das ist der Punkt, ich muss bewusst leben, ich muss mich einschränken, ich muss mein Geld in die dritte Welt geben, um da die AIDS-Hilfe zum Beispiel zu unterstützen, aber natürlich moralisch wertfrei, ja. Also AIDS-Hilfe bedeutet, dass man ruhig den Leuten ihren Lebensstil lässt und ihnen noch irgendwelche Hilfen dazu verteilt und dann aber als Christ da praktisch neutral mitmischt, ja. Und das sind ja Dinge, das ist im Grund Verrat am Herrn, ja. Und das ist eine Irrlehre, wenn man versucht, die Lehren des Alten Testaments in Bezug auf soziale Gerechtigkeit in Israel heute auf die Welt zu übertragen. Die Gemeinde ist ein Fremdling in der Welt. Sie ist nicht berufen, die Welt zu verändern, sondern sie ist berufen, in einer gottlosen, finsteren Welt das einzige Licht zu bezeugen, nämlich Jesus Christus, der Herr und der Retter. Ja? Und genau davon lenken diese ganzen falschen Lehren ab. Die Gemeinde soll auf eine sozialpolitische Schiene geschoben werden, damit letztlich diese Rettungsbotschaft still untergeht. Und das tut sie leider. Entweder wird sie eben verfälscht, wie bei der Emerging Church in Europa und bei diesen missionalen Insiderbewegungen, Massenbewegungen unter Muslimen und Hindus in Indien oder Afrika, wo Hunderttausende angeblich zu Christus kommen und trotzdem in der heidnischen Religion stecken bleiben. Religionsvermischung, das ist genau das, was die katholische Kirche früher auch praktiziert hat. Die haben auch gesagt, Hauptsache ihr werdet christlich, ihr könnt ruhig eure Götzen beibehalten, nennt sie einfach nach katholischen Heiligen, dann dürft ihr sie weiter verehren. Und so kam dieser Mischmasch zustande, der im Grund Millionen Menschen in die Hölle schickt, ständig, täglich und und jährlich in Lateinamerika, in Afrika und wo nicht anderswo ein Christentum, das mit dem Heidentum vermischt ist, propagiert wird. Und genau das ist das Ergebnis von diesen missionalen Irrlehren. Wenn die Gemeinde berufen ist, die Welt zu verbessern und die Welt zu verändern, dann bleibt die Rettungsbotschaft des Evangeliums dabei auf der Strecke. Und die Gemeinde ist nicht mehr die Gemeinde Jesu Christi, sondern hier wird an der hurerischen Weltkirche gearbeitet. An der Kirche, die letztlich zur Hure Babylon wird und das Reich des Antichristen religiös abstützen soll. Und das müssen wir verstehen. Deswegen auch diese Religionsvermischung. Die Emerging Church Leute sagen auch, im Grund im Buddhismus gibt es Wahrheit, im Hinduismus gibt es Wahrheit, bei dem Islam gibt es natürlich noch mehr Wahrheit, ja. Und im Grund führen alle Religionen zu Gott. Und das ist genau die Irrlehre der Hure Babylon, der Welteinheitskirche. Und deswegen hier scheiden sich die Geister. Und das Schlimme ist eben, diese Lehren kommen in einer gewissen Tarnung bis hinein in bibeltreue Kreise. Ja, vor allen Dingen junge Leute lassen sich leicht begeistern. Ja, wenn man denen sagt, engagier dich für Gerechtigkeit, boah, ja, da kriegt man viel mehr Antwort, als wenn man sagt, gib dich dem Herrn ganz hin, sei ein treuer Zeuge, ja, bezeug das Evangelium vor deinen Klassenkameraden, ja, die zu mobilisieren für fair gehandelten Kaffee oder Limonade ist viel einfacher, als zu sagen, du musst dich bekehren. Ne? Also das heißt, man kann da schon Leute mobilisieren mit dieser falschen Botschaft, ja, aber man mobilisiert sie für was Grundverkehrtes, für etwas letztlich Antichristliches. Also diese Dinge sind ausgebrütet worden, diese ganzen Lehren im Ökumenischen Weltrat der Kirchen. Das habe ich also in meinem Buch versucht nachzuweisen, mit Zitaten und allem, ja, dass also diese ganzen Schlagworte missional, Kontextualisierung, dann gibt es noch inkarnatorische Gemeinde, diese ganzen Dinge, die sind alle von dem Ökumenischen Weltrat der Kirchen ausgebrütet worden. Und das ist auch so eine Geschichte. Ganz viele führende Evangelikale, Theologen und Nicht-Theologen, haben sich Jahrzehnte aktiv am Ökumenischen Weltrat der Kirchen beteiligt. Zum Beispiel Billy Graham hat sich gerühmt, dass er bei keiner Tagung des Ökumenischen Weltrats je gefehlt hätte. Es waren führende Theologen der Evangelikalen, auch Missiologen, auf den Kongressen und Tagungen und Arbeitsgruppen des Ökumenischen Weltrats anwesend. Angeblich haben sie versucht, evangelikale Gesichtspunkte mit hineinzubringen, ja. In Wirklichkeit sind sie selber angesteckt worden von der liberalen Theologie und liberalen Missionsauffassung der Ökumene. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Übergang, warum wir das Elend jetzt bei uns haben. Ja? Weil also praktisch eine Vermischung, ein ständiger Dialog da war zwischen den liberalen Ökumenikern, die ja von Christus abgefallen sind, die einen falschen Jesus verkünden und ein falsches Evangelium, und den Evangelikalen. Man wollte respektabel miteinander umgehen, miteinander sich austauschen. Ja, und da haben wir jetzt auch schon wieder so eine Sache. Ja? Was passiert, wenn Wahrheit und Irrlehre miteinander vermischt werden? Wenn die miteinander zusammenkommen, was passiert dann? Ich habe es vielleicht schon mal gesagt. Was passiert, wenn man 2 faule Äpfel und 100 gesunde Äpfel zusammen im Keller in einem Korb hat? Ja? Ich sage immer, ein wohlmeinender Mensch müsste doch davon ausgehen, dass die 100 gesunden Äpfel die 2 faulen gesund machen. Das müsste doch möglich sein, oder? Aber wir wissen ganz genau, und wenn nicht, dann werden wir es zu unserem Schrecken erfahren, dass es genau umgekehrt läuft. Diese 2 wenigen faulen Äpfel werden zum Schluss dafür sorgen, dass alle Äpfel faul sind. Und der einzige Weg, wie ich das verhindern kann, ist, dass ich die gesunden und die faulen voneinander trenne. Und das ist eigentlich biblisch gesehen das Gesetz vom Sauerteig. Und deswegen, das ist vielleicht auch eine Lektion für diese ganzen Dinge. Ja? Irrlehre, verführerische Lehre, liberale Theologie, Charismatik, Ökumene, das ist Sauerteig. Das ist etwas Gefährliches, etwas Widergöttliches, was sich ausbreitet, wenn ich es nicht wegtue. Und genau das war der strategische Fehler, und das gilt auch für den Pietismus, für die Gemeinschaftsbewegung, sie waren immer vermischt, immer im Dialog, immer irgendwo in der Gemeinschaft mit den Liberalen, mit den Feinden des Evangeliums, man hat sich nie ganz entschieden abgegrenzt. Und die Folge war, dass die falschen Lehren die Gesunden kaputt gemacht haben. Nicht, dass die Gesunden. Es hat nie dazu geführt, dass sich die Führer des ökumenischen Weltrats der Kirchen echt bekehrt hätten und jetzt das echte Evangelium verkündigt haben. Das ist, wird auch nie der Fall sein. Sondern es hat genau umgekehrt funktioniert. Die Evangelikalen haben sich zum Liberalismus bekehrt und haben den biblischen Standpunkt verlassen unter dem Einfluss dieser Vermischung. Und das ist auch etwas, was wir uns merken müssen im Hinblick auf unseren geistlichen Weg. Ich möchte das nochmal auch erwähnen aus 2. Korinther 6, eine der wichtigsten Bibelstellen auch im Neuen Testament in Bezug auf endzeitliche Verführung, was da steht über Vermischung und über Absonderung. Ab Vers 14 lese ich, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Ein ganz wichtiges, zentrales Wort. Dort, wo also der Sauerteig der Irrlehre alles durchsäuert, was sich nicht trennt, dort sind wir gefordert, uns zu trennen. Auch wenn das Schmach bringt, auch wenn das vielleicht Verfolgung bringt. Ja, es könnte bestimmt der Zeitpunkt, wo mal die Gemeinden, die nicht in der ACK sind, in der organisatorischen Form der Ökumene in Deutschland, wo die einmal mindestens starke Nachteile haben werden, wenn nicht sogar positiv direkt verfolgt werden. Aber das ist unerlässlich, dass wir da einen ganz bewussten Trennstich ziehen. Die wahre Gemeinde Jesu Christi kann nicht vermischt sein mit der Hure Babylon. Das wahre Evangelium kann niemals vermischt werden mit dem falschen Evangelium, dem sozialen Evangelium, der sozialen Besserstellung. Jede solche Vermischung führt dazu, dass das Echte zerstört, gebrochen, kraftlos wird und dass die Gemeinde entartet. Dass sie nicht mehr ihren heiligen Brautcharakter hat, ihre Priesterberufung erfüllen kann, sondern dass sie zur Weltkirche wird. Und deswegen müssen wir da einen göttlichen Trennungsstrich anerkennen. Den müssen wir gar nicht ziehen, den hat Gott schon längst gezogen. Wir müssen ihn nur anerkennen und in unserem Leben auch umsetzen. Gott hat geschieden Licht und Finsternis. Das können wir gar nicht. Aber wenn wir es in unserem Leben vermischen und in unseren Gemeinden, dann machen wir uns schuldig und diese Gemeinden werden entarten. Und das Schlimme ist, dass die Bibel sagt, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Das ist etwas, was viele irregeführte pragmatische Gemeindeleiter heute überhaupt nicht verstehen wollen, weil sie selber in Kompromissen leben. Sie sagen, ach, so ein bisschen charismatischer Sauerteig, so ein paar charismatische Lieder, so ein paar liberale Prediger, Bibelkritiker, ach, das verdauen wir, das ist nicht so schlimm. Hauptsache, es wird nicht zu viel. Ihr Lieben, das ist eine furchtbare Selbsttäuschung. Ja? In Bezug auf Irrlehren genügt ein wenig Sauerteig. Wenn der nicht hinausgetan wird, wenn wir da nicht genau sind und entschieden sind, dann wird am Ende der ganze Teig durchsäuert sein. Das ist ein geistliches Gesetz. Wir haben das vielfältig erlebt mit den Gemeinden, die die charismatischen Tendenzen geduldet haben, um die Jugend zu behalten, um der Jugend einen Gefallen zu tun. Charismatischer Lobpreis wurde gesungen. Wisst ihr, und so oft, ich höre es immer wieder neu, dass dann die Leute sagen, ja, jetzt ist uns die Jugend weggebrochen. Sind alle weggegangen in eine extrem charismatische Gruppe. Habe ich jetzt gehört, ein Ältester hat gesagt, ich verstehe das gar nicht, warum unsere jungen Leute weg sind. Wir haben ihnen doch so viele Zugeständnisse gemacht. Ich hätte dem Mann gerne gesagt, genau deswegen sind sie weg. Weil du so viele Zugeständnisse gemacht hast. Weil du erlaubt hast, dass diese charismatischen Verführungslieder gesungen werden, dann sind sie auf den Geschmack gekommen und dann wollten sie mehr davon. In Reinkultur, und das gibt's eben nur bei der ICF. Dann geht man halt dorthin. Ja? Ich weiß zum Beispiel im Siegerland, die Calvary Chapel, die rühmen sich, dass sie 1000 Gottesdienstbesucher und mehr haben. Aber dann frag mal die ganzen Gemeindeleiter in den bibeltreuen und auch weniger bibeltreuen Gemeinden in der Umgebung, was die dazu meinen. Die sagen dir, alle unsere Jugendlichen haben sie uns gestohlen und sind jetzt dort. Ja? Und deswegen, wenn wir nicht klar, liebevoll Absonderung praktizieren und wenn wir nicht diesen Irrlehren auch nur den kleinsten Ritz verwehren, dann kann bibeltreue Gemeinde in der Endzeit nicht bestehen. Sie besteht nur dort, wo sie wirklich in entschlossener Trennung von dem Bösen, Trennung von den Irrlehren, ihren Weg in aller Einfalt geht. Und das möchte ich zum Schluss betonen. Das ist eigentlich Gottes Wille und Gottes Weg. Der Herr hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreichs sollen sie nicht überwältigen. Der Herr baut seine Gemeinde. Und seine Gemeinde, das haben wir hier gelesen, ist eine abgesonderte, eine heilige Gemeinde. Wir sind eine heilige Priesterschaft. Wir sind nicht ein Organ zur Weltverbesserung, auch nicht nur eine Missionsgesellschaft. Eine Verkürzung des biblischen Gemeindebegriffs. Die Bibel sagt vom Kern her in verschiedenen Stellen, die Gemeinde ist Braut, die Gemeinde ist heilige Priesterschaft, abgesondert für Gott, nicht für die Welt. Die Gemeinde ist ein Tempel Gottes, haben wir hier auch gelesen. Ein Wohnort, wo der heilige Gott gegenwärtig ist. Deswegen muss ich in der Gemeinde alles an Gott ausrichten, nicht an Menschen. Und die modernen, falschen Gemeinden, die richten alles am Menschen aus und sagen, der Mensch muss sich wohlfühlen, die Menschen müssen sich hier aufgehoben fühlen und angesprochen werden, ja? Wisst ihr, ich muss das Wort Gottes verkündigen und wenn die Kraft Gottes wirkt, dann werden Menschen angesprochen. Aber nicht dadurch, dass ich versuche, ihnen gefällig zu sein, sondern dadurch, dass ich vor Gott stehe und das Wort Gottes verkündige. Dadurch werden Menschen in einer geistlichen Weise angesprochen. Und deswegen die wahre Gemeinde muss auf die Gesundheit ihrer Lehre achten. Sie muss diese Berufung, das heilige Priestertum, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit, 1. Timotheus 3,15, ist auch eine Bedeutung der Gemeinde, dass die biblische Wahrheit unverkürzt dort verkündigt und bezeugt wird. Alle diese Dinge gehören zu biblischer Gemeinde. Und diese biblische Gemeinde zu bauen, ist heute eine Lebensnotwendigkeit. Eine Aufgabe, der wir alle Kraft widmen sollten, und es schließt biblische Evangeliumsverkündigung ein. Das gehört auch mit zum Gemeindebau, gar keine Frage. Ist aber nicht die alleinige Aufgabe, sondern eine von mehreren Aufgaben. Ja? Und das zu tun, das ist eigentlich mehr und mehr ganz entscheidend. Und das bedeutet auch, dass Gläubige, die wirklich ernsthaft dem Herrn nachfolgen wollen, die müssen sich trennen von allen möglichen Gemeinden. Baptisten, FEGs, Methodisten, kirchliche Kreise, landeskirchliche Gemeinschaften sind eigentlich alle in diesem missionalen und in diesem Verführungsboot drin. Die ganze Allianz ist voll drin. Und deswegen biblische Gemeinde ist heute auch eine Gemeinde, die nicht mehr im Rahmen der Allianz arbeiten kann. Ja? Sondern die tatsächlich das tun sollte, was der Hebräerbrief im 13. Kapitel sagt, dass wir nämlich den Platz außerhalb des Lagers einnehmen und die Schmach des Christus tragen. Das gehört auch dazu. Wenn ich gerne mit allen mitschwimmen will und bei allen beliebt sein will und groß und angesehen werden will, dann habe ich den Herrn verraten. Es geht nur eines von beiden. Wir müssen uns entscheiden. Persönlich entscheiden, auch als Gemeinden entscheiden. Wo wollen wir hin? Das eine klingt unheimlich süßlich und attraktiv und verlockend, was diese Irrlehrer erzählen. Wir werden groß, wir werden bedeutend, die Welt wird uns zu Füßen liegen und uns danken, weil wir ihnen doch Werte vermitteln, ja, und weil wir helfen, dass das zerfallende Gefüge der Welt noch zusammengeklebt wird. Das ist gar nicht unsere Aufgabe. Die Welt ist sowieso gerichtsreif, ja. Aber was sagt der Herr, wenn wir einen solchen verderblichen Weg gehen? Wisst ihr, persönlich und als Gemeinde müssen wir uns ganz neu auf den Herrn ausrichten, auf den Herrn allein. Das ist schon ein ganz großer Schaden, dass die Leute sich immer auf die Umwelt, auf die Reaktion, auf die Bestätigung der Menschen ausrichten, anstatt auf die Bestätigung durch den Herrn. Und darauf kommt es an, wenn die bibeltreue Gemeinde überleben will, dann muss sie für den Herrn leben und in der Abhängigkeit vom Herrn Jesus leben. Und dann wird sie nie groß werden, nie eine gute Figur machen, aber sie wird stark sein in dem Herrn und in der Kraft seiner Stärke. Und sie wird Menschen gewinnen, immer noch. Nicht Massen, nicht viele, aber die, die Gott noch herausruft. Und es ist lebenswichtig. Ich will also dazu ermutigen, dass das biblische Evangelium verkündigt wird und dass wir alles tun, um auch unser Zeugnis wirklich auszubreiten. Denn wenn wir sehen, wie viele Tausende von irregeleiteten Christen das falsche missionale Evangelium von der Weltverbesserung heute ausbreiten, dann sollte uns das anspornen, dass wir noch das Evangelium von dem Weltenerretter, von dem Erretter der Seelen, dem Herrn Jesus Christus, verbreiten. Das ist wichtig. Und da werden wir auch immer noch Frucht bekommen und immer noch Möglichkeiten dazu haben. Das ist nicht vorbei. Es ist nur schwerer geworden. Aber das darf uns nicht entmutigen. Also biblische Gemeinde bauen, biblisches Evangelium bezeugen ist wichtiger denn je. Aber es geht nur in der Absonderung. Es geht nur auf diesem Weg der Treue, dass der Herr Jesus wirklich kompromisslos verkündigt wird in dieser Welt durch seine Knechte und Mägde. Und dazu möchte ich Mut machen, dass wir uns ganz persönlich fragen, ja, wo stehe ich in dieser Zeit? Wo stehe ich in diesem Werk, in diesem Aufbauwerk? Wir werden morgen hören vom Aufbau des Tempels Gottes von dem Propheten Haggai. Und das ist die Frage, wo baue ich denn, an welchem Haus? An dem Tempel des Antichristen, an der großen Weltkirche? Oder an dem Tempel Gottes, dieser kleinen, verachteten, wahren Gemeinde Jesu Christi. Möge der Herr uns Gnade schenken, dass wir da vor Gott stehen und die richtigen Entscheidungen treffen, dass wir wachsam sind und wirklich auch in dieser Zeit den Weg der Treue dem Herrn nach treu weitergehen. Amen. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, ja, wir danken dir dafür, dass du uns in deinem Wort lehrst, zu unterscheiden, die Geister zu unterscheiden, die Lehren zu beurteilen, Wahrheit und Lüge zu unterscheiden und zu trennen. Herr, und du siehst, was alles für Irrtümer in dieser letzten Zeit sich ausbreiten, auch unter solchen, die früher einmal bekannten, bibeltreue Christen zu sein. Herr, du siehst die Not, wie viele Kreise im Grund einem falschen Evangelium nachgegeben haben, verführerischen Irrlehren der Ökumene und der Charismatik nachgegeben haben in der heutigen Zeit. Möchtest du uns doch Gnade schenken, dass wir auch die Kraft finden, uns davon zu trennen und abzusondern, so die Kraft finden, dir in aller Treue und Einfalt nachzufolgen und deinem Wort zu gehorchen, auch wenn es uns einen Weg weist, der uns Leiden und Bedrängnisse und Schwierigkeiten bringt. Herr, schenke doch, dass wir die Kraft finden, auch das echte Evangelium, deine wunderbare Person, dein göttliches, ewiges Wort zu verkündigen, zu bezeugen in der Kraft deines Heiligen Geistes. Dort, wo du uns hingestellt hast in unserer Lebensumgebung, aber auch gib Gnade, dass doch noch viele Gemeinden entstehen und wenn sie auch klein und schwach sind, wo dein Wort noch treu bezeugt und ausgelebt wird, wo wirklich nicht in dieser großen Vermischung drin die nicht in dieser großen Vermischung drin bleiben, sondern die sich wirklich trennen und absondern, um für dich da zu sein und wirklich, ja, für dich Frucht zu bringen. Schenke, dass wir das auch persönlich tun. Gib uns da Gnade, Wachsamkeit und Treue. Wir danken dir, Herr, dass wir alles von dir erwarten dürfen, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Dir sei Preis und Ehre und Dank. Amen.